Lass mich einsteigen mit einem kurzen Fun Fact zu unserer letzten Episode. Denn A Working Man ist eine Romanverfilmung. Das habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich es nicht wusste und dann danach irgendwo gesehen habe und mir gedacht habe, what the fuck, Alter.
Also existiert tatsächlich ein Roman?
Existiert tatsächlich ein Roman, ja. Man hält es nicht für möglich.
Heute trotzdem eine Beekeeper 2 für mich.
Safe. Willkommen beim Grimcast.
Ja.
Heute sprechen wir auch über eine Romanverfilmung. Da ist es schon nachvollziehbarer, würde ich mal sagen.
Ja, da ich glaube, der Begriff Roman passt da auch viel besser.
Ja. Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson aus dem Jahr 2001.
Ja.
FSK 16.
Mhm.
Wir haben den Extended Cut geguckt, nicht die Kinofassung.
Mhm.
Eher wieder. Die Kinofassung ist ab 12.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, fand ich, hätte man auch ab 12 machen können, meiner Meinung nach. Fand ich jetzt auch nicht so krass. Aber
war jetzt nicht so brutal.
Bruder, was soll man reden? Was soll man sagen? Wo soll man anfangen bei so einem Film? Du bist schon wieder fix und fertig, ne? Du stehst ja nicht auf so längere Filme.
Ja, ich habe da so meine Problemchen mit längeren Filmen, aber Herr der Ringe zählt schon, sage ich mal, zu den
längsten.
Auch zu den längsten, aber auch zu den besten von den längeren Filmen.
Ja,
muss man schon sagen.
Ja, ist halt ein legendärer Film.
Ist
ein Hast du einen Bezug zu Herr der Ringe?
Wie Bezug? Also so, ja.
Ja, was ist dein Bezug? Deine Herr der Ringe Legacy?
Meine Herr der Ringe Legacy.
Wie wir es immer so schön sagen.
Ja, ich habe den bestimmt 3-4 Mal gesehen.
Okay.
Ich habe den damals auch schon hart abgefeiert. Also ich mochte den schon sehr.
Ist es so? Ich habe nämlich nur negative Vibes von dir empfangen.
Ja, es mag sein. Aber ich habe den schon sehr gefeiert.
Hast angetäuscht. Also,
ja.
Ja.
Ist so in diesem Fantasy-Genre, ist schon so ein Blueprint, glaube ich.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Das war ja auch richtig risky, als der damals Anfang der 2000er gemacht wurde.
Ja.
War Fantasy ein sicheres Grab für Hollywood. Mhm. Also, dass der überhaupt mit so einem Budget gekommen ist, grenzt an ein Wunder.
Ja, weiß man was über das Budget?
Boah,
das muss ja sehr aufwendig sein.
Weiß man natürlich, aber ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber exorbitant. Ja, also, es ist absolut eine Megaproduktion. Die wollten ja irgendwie das erst mit 2 Filmen machen, Peter Jackson und dann irgendwie die Weinsteins und so.
Ja.
Die wollten dann, irgendwer hat dann auch gesagt, komm, wir machen das runter auf einen Film und so. Und das wäre dann vielleicht eher für dich die Action-Variante gewesen, wo man nur das Wesentliche zeigt.
Ja, oder nur den einen Film auf 3-mal gesplittet so.
Weiß ich nicht. Gott sei Dank ist alles dann so gekommen, wie es gekommen ist. New Line Cinema, ich liebe ja New Line Cinema. Die Freddy-Macher, Robert Shay, hat dann gesagt, Peter, nö, du machst das mal schön, so wie es gehört, mit 3 episch langen Filmen und wir machen das, wir finanzieren das, wenn es nicht klappt, sind wir gefickt und es hat aber geklappt und
ja,
ziemlich gut sogar.
Ja, hat gut geklappt, muss man schon sagen.
Also jetzt auch rein ökonomisch.
Objektiv auch,
ökonomisch.
Ja.
Ich liebe Herr der Ringe,
ja.
Ich liebe auch die Bücher. Ich habe das gelesen, ich habe die Filme 1000 Mal geguckt. Ich stehe auf den Scheiß. Ich feiere das ab. Fantasy, Fantasy-Genre ist auf jeden Fall auch ein bisschen ein Blueprint, kann man schon sagen.
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Also auch die Romane. Ist krass, ne? Weißt du, von wann die sind, die Romane?
Nee, aber da das ja ziemlich weit zurückspielt, würde ich sagen, es sind sehr alte Romane.
Okay, also die sind nicht in der Zeit, in der das spielt, so Mittelalter.
Ja.
Die Romane sind aus den 1950er Jahren.
Okay.
Ich habe immer irgendwie, ich weiß das ja, aber ich habe trotzdem immer so irgendwie so 1800 irgendwas im Kopf. Keine Ahnung, warum. Ja. Ich denke immer so, das ist die Zeit.
Aber deswegen sage ich ja, also gefühlt, ja, okay, irgendwas Mittelalter ist der Roman.
Ja. Fantasy, also vielleicht ganz kurz mal zur Kategorisierung von Fantasy.
Mhm.
Es gibt High Fantasy und es gibt Low Fantasy.
Okay.
Das ist so eine Unterscheidung. Also und Herr der Ringe ist so, kann man schon sagen, der Blueprint für so klassische High Fantasy.
Mhm.
High Fantasy, das ist so eine eigene abgeschlossene Welt, epische Tragweite, kosmischer Kampf, gut gegen böse, eine eigene Mythologie, eigene Völker, eigene Reiche. Low Fantasy, das ist so ein bisschen geerdeter, realistischer, nicht dieses kosmische, eher persönliche Konflikte.
Mhm.
Typisches Beispiel für Low Fantasy wäre Game of Thrones.
Okay, habe ich jetzt persönlich nie gesehen, nur gehört.
Ja, auch Bücher.
Ja.
Eigentlich.
Aber wie unterscheidet sich das bisschen, wie du schon sagst, bisschen realistischer, wahrscheinlich so, nicht so ganz abgespaced?
Naja, kann auch abgespaced sein, aber kann halt auch so normale Welt sein mit Fantasy-Elementen oder unterschiedlich.
Während High Fantasy halt in der komplett Fantasiewelt spielt.
Ja, aber komplett Fantasie, aber das ist vielleicht dann nochmal so das Thema, ob das wirklich alles nur komplett Fantasie ist oder ob das nicht viel mehr ist, was da dahinter steckt.
Darüber kann man sprechen.
Darüber kann man sprechen. Und natürlich auch die Frage, ist das ein Qualitätsmerkmal, High- und Low-Fantasy? Mhm. Ne? Hat ja irgendwie sowas wie High-Fantasy ist besser mäßig.
Ja.
Ist erstmal im akademischen Sinne nicht so. Ist erstmal nur eine rein deskriptive Kategorisierung.
Genau, würde ich jetzt objektiv aber auch so sagen.
Ist aber, wenn man ästhetisch an die Sache rangeht, ist es schon so, dass man tendenziell sagen kann, dass Menschen, die sich zu High Fantasy hingezogen fühlen, ist ein eher so
rechts.
Ist nicht falsch.
Ja.
Bisschen mehr. Ja. Es sind eher so spirituelle Menschen, okay. Wahrheitssucher.
Ja.
Das sind diese Bildsprache und diese Symbolik, das ist so, das resoniert mit solchen Menschen.
Ja.
Und eher nihilistische, postmodern eingestellte Menschen, die fühlen sich eher zu, tendenziell eher zu Low Fantasy hingezogen.
Okay.
Ich kann auch beides abfeiern, so ist nicht das Ding. Aber ich fühle schon auch Herr der Ringe mehr als jetzt Game of Thrones zum Beispiel.
Ja, wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Aber ich weiß, ich verstehe den Punkt, ja.
Ja. Und die Quellen, auf die Tolkien zurückgreift, das ist ja auch, also der hat ja wirklich abgerockt, ne? Also der hat ja da wirklich eigene Völker, eigene, die Karte, Bruder, diese Welt entwickelt.
Er hat ja mein Ende
Sprachen.
Gerecht. Also wirklich.
Also die Elbensprache.
Ja. Was er da alles mit reingebracht hat, ist schon.
Es ist halt buchstäblich ein Lebenswerk.
Ja,
ne?
Es ist wirklich ein extrem krasses Meisterwerk.
Und er hat ja auch geschöpft aus solchen Quellen, wie beispielsweise der Edda, also die germanische Bibel in Anführungsstrichen, also wo so die Götter und Heldensagen der Germanen versammelt sind.
Ja.
Dann das Nibelungenlied oder auch die Beowulf-Saga, so alles so altgermanischer Sagenstoff.
Ja, aber es sind ja auch bekannte alte Mythologien, spielen da ja eine Rolle, wie die Orks, die Zwerge und so weiter.
Er hat sich halt sehr stark bedient und hat das Ganze in dieser neuen Zeit, wo diese alten Sagen eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben, sage ich mal, von dem im Laufe der Jahrhunderte hat sich da auch eine Menge Kitsch mit angesammelt und er hat diesen Kitsch sozusagen weggemacht und hat das alles nochmal in einen modernen Mythos gegossen.
So, er hat es extrahiert quasi.
Ja, kann man so sagen.
Aber hat das quasi wieder cool gemacht.
Er hat das wieder cool gemacht, aber schon auch, es ist nicht einfach nur Fantasy, es ist schon auch mit einer tieferen Bedeutung. Mhm. Also Tolkien auch ein tief christlicher Autor und das liebe ich auch so an Tolkien, weil er so dieses Germanische mit dem Christlichen versöhnt hat.
Mhm. Okay.
Und das ist ja auch so ein kultureller Konflikt, das Germanisch-Kriegerische auf der einen Seite, auch in der Geschichte, deutschen Geschichte, die ersten Christen, die Franken, das Frankenreich, die dann gekommen sind und dann mit Gewalt des Kreuz dann aufgezwungen haben und so dieser Urkonflikt eigentlich.
Ja,
Und Tolkien, jemand, der sehr stark hingezogen sich gefühlt hat zu diesen germanischen Sagen, wie ich auch, aber gleichzeitig eben Christ war. Und man sollte ja meinen, germanische Götter und Gott,
Christentum,
das verträgt sich nicht miteinander, aber er einer der wenigen, der auch wirklich begriffen hat, dass das sich sehr gut sogar verträgt, wenn man nicht so ideologisch ist und die Dinge auch wirklich in ihrem Kern erforscht.
Okay.
Dann steigen wir doch mal in die Handlung ein, würde ich sagen.
Ja.
Das Ganze beginnt mit einem Monolog von Galadriel, eine Figur, die wir dann später kennenlernen.
Okay.
Die uns so ein bisschen über die Backstory erzählt.
Ja, speziell über diesen Ring auch, ne?
Über den Ring. Also es war vor, was war das, 3000, 5000 Jahre in der Vergangenheit, gab es diesen kosmischen Krieg, ne? Menschen, Elben haben zusammengekämpft, Seite an Seite gegen den dunklen Herrscher, Sauron. Das wird zum Beispiel hier auch nicht gesagt. Sauron, er ist eigentlich auch nicht der Oberste, ne? Es gibt Morgoth hieß der, glaube ich. Das ist so wie der Teufel. Das ist das ist das pure Böse.
Ja.
Und Sauron ist ein Diener Morgoths.
Okay.
Aber er steht schon ganz klar für diese satanische Macht. Und dieser Krieg, Isildur, der König der Menschen, hat dann in diesem Krieg Sauron den Ring vom Finger geschnitten.
Mhm.
Und er war dann mit Elrond zusammen, dem Elben,
in
den Flammen des Schicksalsberges, hätte das reinwerfen sollen, weil der kann nur dort zerstört werden, man kennt's.
Ja.
Hat es aber dann nicht gemacht.
Weil er Mensch ist.
Weil er menschlich, allzu menschlich ist, wie es Nietzsche sagen würde, Und das ist dann sozusagen ein bisschen schon so diese, die Herr-der-Ringe-Version vom Sündenfall, ne? Diese Ursünde der Menschen, was auf dem Menschen lastet auch so ein bisschen.
Genau,
ne?
Was sich ja auch im Laufe des Films immer wieder spiegelt. So. Die Vorwürfe sind ja immer wieder existent.
Genau,
Nochmal ganz kurz zu den Ringen. Es wurden ja mehrere Ringe geschmiedet, so wie ich das verstanden habe. Es wurden 9 Ringe geschmiedet für die Menschen.
Mhm. Für die Menschenkönige.
Für die Könige.
Für die Reiche,
ja.
Für jeden. Dann gab es für die
Elben.
Das ist so komplex, ne? Alles im Kopf zu behalten ist echt schwer.
Drei Ringe gingen
für die Elben.
Für die Elben?
Ja.
Ja. Und ein Ring, also der Masterring, wurde von Sauron selber geschaffen.
Genau. Also Sauron selber ist auch, ne, ursprünglich eigentlich ein Diener der guten Macht gewesen, sozusagen. Ja. Aber er ist der gefallene Engel.
Der Abtrünnige.
Ne?
So, ja.
Also der Abtrünnige, der dann alle hintergangen hat und diesen einen Masterring für sich selbst geschmiedet hat, um die absolute Macht zu haben. Also der Ring der Macht, das muss man auch sagen, der steht nicht einfach nur für Macht, für jede Art von Macht.
Ja.
Der Ring der Macht ist das Symbol für die absolute Macht.
Ja.
Das ist ein Unterschied.
Ja.
Sehr wichtig. Der steht symbolisch für die, politisch, wenn man es sehen will, für die ultimative Zentralisierung.
Ja, okay. Es wird ja auch gesagt, glaube ich, dass es auch der stärkste Ring ist,
den
Sauron erschaffen hat. Ne?
Absolut.
Um quasi auch die anderen zu knechten.
Ja, um alle zu knechten.
Um alle zu knechten. Genau, ihm wurde dann die Hand abgetrennt in dem Kampf.
Ja, und Isildur wurde dann auch verraten von dem Ring, ne?
Ja. Weil der Ring ist schlau, haben wir erfahren, und er will immer zu seinem Schöpfer.
Ja.
Also nicht nur der Schöpfer will zu dem Ring, sondern auch der Ring will zu dem Schöpfer.
Ja,
ja, er wurde verraten, dann die wurden überfallen, er hat dann den Ring angezogen.
Genau.
Wollte sich noch verstecken.
Ist ja unsichtbar, man wird ja unsichtbar, wenn man den anzieht, und hat dann ein paar Pfeile in den Rücken bekommen.
Richtig.
Und der Ring ist dann so ins Wasser rein.
Genau.
Und dann hat eine merkwürdige Kreatur namens Gollum den Ring gefunden. Der jetzt in dem Film aber noch keine große Rolle spielt, wird er später aber noch.
Ja.
Und der Ring hat Gollum ein bemerkenswert langes Leben verliehen.
Ja.
500 Jahre später findet dann ein Hobbit namens Bilbo Beutlin diesen Ring.
Ja, weil der Ring haut ja ab von Gollum.
Er haut mehr oder weniger ab. Das ist ein bisschen auch vereinfacht dargestellt jetzt in dem Film, aber ist auch alles ein bisschen...
Ja.
Es gibt auch durchaus Unterschiede zum Roman, ne?
Naja, weil Gollum würde ja niemals diesen Schatz irgendwie aus den Augen lassen, sage ich mal.
Ja. Ja, und dann sehen wir eben schon Bilbo Beutlin.
Genau.
Im Auenland.
Ja.
Wie er ein Buch schreiben will.
Mhm.
Seine Geschichte sozusagen.
Ja.
Das ist witzig, weil das ist eigentlich das erste Buch, was Tolkien geschrieben hat, ist Der kleine Hobbit.
Mhm.
Das ist eigentlich das erste Buch.
Okay.
Und Der Herr der Ringe kam dann erst später.
Ja.
Verfilmt wurde es aber andersrum.
Genau.
Also erst Herr der Ringe verfilmt und dann Der Hobbit wurde später verfilmt.
Was ich jetzt auch so im Nachgang, ist, erschließt sich mir auch so, dass du erstmal den epischen Schreiben raus... Ne, Ballast, ein bisschen so Story.
Herr der Ringe ist ja auch einer dieser Filme, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt an anderer Stelle, der so als unverfilmbar galt, wo man so gesagt hat, den kann man eigentlich nicht verfilmen.
Ja.
Und das war schon ein Kraftakt.
Ja, glaube ich.
Was vielleicht auch immer interessant ist, weil wir jetzt im Auenland sind.
Ja.
Was bei Herr der Ringe auch immer interessant ist, sich so die einzelnen Völker und Kulturen anzuschauen und immer zu gucken, wie sind die drauf, wie sind die auch vielleicht politisch, wie ist das organisiert?
Mhm.
Weil Tolkien hat sich da ja auch immer was dabei gedacht.
Ja.
Und er hat im Endeffekt so auch die politischen, sage ich mal, Tendenzen, mit denen er sympathisiert hat, hat er halt auch eher den positiven Völkern gegeben. Mhm. Also man kann da schon was ableiten. Ja. Ne? Und die Hobbits?
Die sind schon gut typisiert, die Völker, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, jetzt im ersten Film hat man so wahnsinnig viel ja noch nicht gesehen. Ne?
Ja, aber man sieht schon an den Kulissen zum Beispiel und an den Umgang miteinander.
Elben hat man gesehen, Bruchtal hat man gesehen. Ne?
Genau.
Aber wir sind im Auenland.
Ja.
Also das Auenland... Wenn man es jetzt als, wenn man es als politisch, wie soll ich sagen, als so Label sagen müsste, was ist das für eine Gesellschaftsform, dann würde ich sagen, die Hobbits, die leben in so einem Anarcho-Traditionalismus.
Mhm.
Das ist so, bei denen herrscht so eine dörfliche Sittenmoral, die haben so eine Subsistenzwirtschaft, also das wird in dem Buch alles sehr ausführlich beschrieben. In dem Film ist das halt nicht so, aber in dem Roman wird sehr ausführlich beschrieben, die haben keine Polizei, da gibt's keine Beamten.
Okay.
Da herrscht Gewohnheitsrecht.
Es ist auch ein sehr einfaches Volk, ne? Also
genau. Subsistenzwirtschaft, also die verticken eigentlich nur ihr Kraut und brauen Bier, das ist so und davon leben sie und sie wollen nicht mehr, als sie zum Leben brauchen.
Also
es ist kein Kapitalismus in dem Sinne, wo Kapital akkumuliert wird.
Ja. Ja gut, wird auch schwierig für die kleinen Hobbits, dass sie sehr viel am Rauchen und Trinken sind.
Sehr viel am Rauchen.
Kapitalismus
alles Eigenverbrauch
aufzubauen, ja.
Aber die wollen das auch nicht. Deren Mentalität ist so, wir leben, wir chillen unser Leben.
Ja.
Ne? Die haben recht. Es ist aber trotzdem eine hierarchische Gesellschaft.
Ja.
Also es gibt da schon so, wie soll ich sagen, Herren. Also Sam sagt ja auch immer Herr Frodo.
Ja.
er ist ja sein Gärtner.
Ja.
Und also die Beutlins, die sind schon so ein bisschen höher gestellte. Mhm. Ne? Also da gibt's Unterschiede.
Ja, ja.
Aber es ist halt trotzdem, es ist so eigentlich eine sehr natürliche Lebensform.
Mhm. Ja. Es sieht so aus. Es wird auch so dargestellt, ja.
Also ja. Eine Mischung aus Anarchie, aber so sehr auch schon sehr konservative Anarchie, ja. So könnte man es sagen. So wie es
dennoch sehr friedlich,
sehr friedlich,
ja.
Wie es dem McFly halt auch durchaus, ja. Ich finde es durchaus ansprechend, muss ich sagen. Ich finde aber auch andere Sachen ansprechend. Ja. Also ich finde nicht nur das. Und ich glaube, Tolkien fand auch mehrere Sachen ansprechend, ja. Weil er hat ja auch andere Völker.
Genau.
Und das ist ja auch so schön, diese Vielfalt, ne?
Das finde ich nicht schlecht gemacht, ja.
Echte Vielfalt, anders als heute.
Ja.
Weil heute ist Vielfalt ja, alle müssen gleich sein. Deswegen hassen die Linken ja auch Herr der Ringe so sehr, ne? Warum hassen die Herr der Ringe so sehr?
Ja, hab ich auch nicht verstanden. Da werden doch alle Völker vereint.
Aber Herr der Ringe ist halt nicht diese Gleichmacherei, die Linken wollen, sondern das ist halt mehr das Europa der Vaterländer, ne?
Ja. Ja.
So. Aber was weiß ich schon, dummer Hauptschüler und so. Ja, das Auenland. Bilbo Beutlin. Er kann sein Buch nicht schreiben, also das irgendwie passt nicht.
Ja.
Ach so, was ich sagen wollte, das Buch, das ist der Hobbit,
ja.
Der kleine Hobbit. Und es gibt dann noch das Silmarillion.
Hm?
Silmarillion, das ist sowas wie die Edda. Das ist wirklich so ein Mythenbuch, wo wirklich so die alten, er hat wirklich komplett ein eigenes Schöpfungsmythos, alles hat er
komplett
gemacht für diese Welt. So. Das ist insane.
Ja.
Ja, und er ist dann dort. Und Gandalf kommt.
Der Gandalf kommt.
Weil Bilbo Geburtstag hat.
Genau.
Und wir lernen Frodo kennen.
Richtig.
Den du nicht magst.
Nee, ich mag ihn nicht.
Warum nicht? Wie kann man Frodo nicht mögen?
Bruder, weil der nur am Heulen ist, ja.
Er ist ein Hobbit, der ist klein, lass ihn doch heulen. Sei nicht so herzlos.
Okay. Ja, Bilbo hat Geburtstag, ne?
Ja, ist witzig, wie wir Rollen tauschen, ne? Bei The Crow hat's mich gestört und hier stört's dich. Ist ganz komisch. Er hat Geburtstag. Und Gandalf kommt, Frodo rennt hin. Sie quatschen ein bisschen.
Ja.
Und ja, Gandalf direkt zu Banner, Ian McKellen, der gute Magneto.
Ja.
Frodo auch, Elijah Wood, ich mag den, ich finde den super, keine Ahnung.
Ja, ist ein okayer Schauspieler, also als Schauspieler gut,
Frodo. Ja, ja.
Und Gandalf sowieso.
Ja, und Frodo sagt ihm dann schon, Bilbo ist ein bisschen düster in letzter Zeit.
Ja.
Gandalf, okay, was ist da los? Dann freut sich, Frodo geht. Dann Gandalf geht Bilbo besuchen. Und da sieht man dann schon, wenn er reingeht, wie groß er ist. Ne?
Ja, ja.
Das ist krass.
Ja. Oder wie klein Bilbo ist. Oder die Hobbits.
Ja. Eher so, weil Gandalf ja eigentlich ein Mensch ist.
Genau.
So, also von der Größe
her. Von der Größe her, genau. Ja, und auch interessant, dass ihn, wie er ihn begrüßt und sagt, so lange ihn nicht gesehen, du bist ja gar nicht gealtert, Bilbo.
Ja, ja, was ja an dem Ring liegt. Bilbo hat einen Plan. Also Gandalf weiß schon, dass Bilbo wieder weg will.
Ja.
Er will wieder Abenteuer erleben, wie damals zur guten alten Hobbitzeit.
Ja.
Und er will sein Buch schreiben.
Genau.
Aber er sagt, sagst du es, Frodo? So, ja, er drückt sich so ein bisschen, weil er hat einen Plan, den er dann auch durchzieht.
Ja.
Nämlich an dem Geburtstagsfest, es ist dann wieder Feuerwerk, Gandalf macht ja immer Feuerwerk und so.
Schönes Feuerwerk machen.
Genau, schönes Feuerwerk, dafür ist er bekannt. Da zieht er, sagt, macht er, hält er dann seine Abschiedsrede, ich muss weg, dann zieht er den Ring an und verschwindet.
Ja, ist unsichtbar, verschwindet, oh, Zauberei.
Und Gandalf wartet dann schon bei ihm in der Bude und sagt, ha, sehr witzig. Und da merkt er dann auch, dass er irgendwie ein bisschen besessen ist von diesem Ring schon, ne?
Ja.
Dass er den nicht so hergeben will. Und dann sagt er, okay, du kannst schon gehen, aber den Ring, den lässt du hier.
Mhm.
Auf die Art.
Da sagt er, ja, kein Problem, aber er lässt trotzdem nicht.
Er will mitnehmen, weil beste dieser Ring.
Ja.
Ja, er geht dann nach langem Hin und Her doch noch ohne den Ring. Er ist dann weg.
Ja, ab in die Berge, und da will er ja hin.
Da will er hin. Dann kommt Frodo, der Gandalf gibt ihm den Ring, macht ihn in den Umschlag, versiegelt ihn und sagt, du passt auf den Ring auf.
Ja, auch random so. Also für mich gefühlt so diese, es geht ja um den Ring, aber einfach, es wird so abgefrühstückt. So.
Das, ja.
So, hier Ring, Umschlag, du hebst ihn auf.
Ja, und Gandalf geht dann, ne? Und du passt auf den Ring auf. Und jetzt sage ich dir was. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn man das Buch gelesen hat. Was hast du für so ein Zeitgefühl? Gandalf geht, Gandalf kommt dann wieder und die Hobbits brechen auf. Was hast du da für so ein Zeitgefühl von dem Film bekommen? In was für einem Zeitraum spielt sich das ab?
Also, als Gandalf wieder zum Geburtstag zurückgekommen
vom ist. Vom Geburtstag an, wo er dann Frodo den Ring gibt und dann abhaut und dann wieder zurückkommt und sagt, hey, wir müssen so machen.
Keine Ahnung, ist innerhalb von ein paar Wochen oder was?
Innerhalb von ein paar Wochen. Es sind 17 Jahre,
okay.
Die da vergehen.
Ja, es ist halt auch schwierig, ne, weil halt auch, ja, die Hobbits ja auch nicht altern. Also schon altern, anders. Aber anders altern.
Ja, also Frodo ist zu dem Zeitpunkt im Roman, zu dem Zeitpunkt, an dem die aufbrechen, an dem er aufbricht, ist er 52.
Oh, okay. Ne? Krass.
Glaub, doch so 52 sowas in dem Dreh.
Also sind zwischen Geburtstag und dem Zeitpunkt,
wo sie dann aufbrechen,
17 Jahre vergangen.
Ja.
Krass, okay.
Gandalf geht, weil er hat diese Befürchtung, dass es sich um diesen Ring handelt.
Ja.
Er weiß es nicht und er ist 17 Jahre lang am Forschen um das. Okay. Es ist nicht einfach so, er weiß das.
Ja, ja,
so,
ja.
Er ist überall, er macht, ganze Welt macht er verrückt, damit er erfahren kann, was ist. Und Sauron ist auch nicht einfach so wieder da. Das dauert alles seine Zeit, bis der seine Armee aufstellt und so. Der ist ja nicht einfach so da.
Ja, Bro, aber der hätte der Film ja nochmal 3 Stunden länger gedauert.
Das ist halt das Problem. Ja. Da muss man, das ist halt wirklich der klassischen Hollywood-Dramaturgie auch geschuldet, ne?
Ja. Aber ja, an solchen Stellen merkt man es dann kurz und denkt sich so, oh, also für die Wichtigkeit des Ringes und des Filmes so ist es ein bisschen abgefrühstückt. Aber okay, so das jammern auf hohem Niveau.
Wir sehen definitiv. Es ist aber, muss ich schon sagen, es ist schon eine sehr akkurate Verfilmung und die ist schon sehr stark.
Ja.
Und auch, es gibt ein paar Änderungen, aber die ist in weiten Teilen, ist es trotzdem nah an der Vorlage. Manche Sachen kann man aber auch einfach nicht richtig. Es gibt auch ein paar Stellen, wo man dann schon wieder so dieses Zugeständnis an klassische Hollywood-Tropes merkt und so, aber okay. Dann sehen wir, wie ganz kurz, wie Sméagol, also ne, Gollum, gefoltert wird in Mordor.
Ja.
Und wie ihm die Worte Auenland und Beutlin über die Lippen kommen.
Genau.
Das heißt,
Sauron weiß Bescheid.
Wo sich der Ring befindet.
Genau. Und er schickt ja auch dann gleich seinen Gesocks los.
Er schickt seine...
Die schwarzen Reiter.
Ringgeister. Mhm. 9 an der Zahl. Mhm. Das sind die Menschenkönige.
Genau.
Mit gewesen. Den 9 gefallene Menschenkönige.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, das sind die gefallenen Menschenkönige. Dieses Gut und Böse in dem Film. Das ist zum Beispiel was, was dem auch gerne vorgeworfen wird, diesen Film. Ja. Dass der so ein vereinfachtes Bild von Gut und Böse hat.
Die wurden aber auch getäuscht, ne? Weil ihnen wurde ja ewiges Leben, glaube ich, versprochen und dann sind sie in der Verdammnis geendet.
Genau, weil Linke hassen es ja, wenn es Gut und Böse gibt. Die wollen ja dass immer alles Grautöne sind. Und es ist ja okay, wenn immer alles Grautöne sind. Es hat auch seine Berechtigung in gewissen Stellen. Aber im Endeffekt wollen sie ja nur verwischen, dass es das Böse gibt. Mhm. Das ist ja so das Tieferliegende. Ne? Und zur Verteidigung auch, muss man sagen, von Tolkien, das ist ja nicht so, dass das Böse ist einfach nur so da und es ist böse.
Ja.
Das Böse ist hier schon, weil Tolkien nochmal ein tiefgläubiger Christ, das Böse ist immer das gefallene Gute.
Mhm.
Das Böse ist nicht einfach das Böse, sondern es ist das Gute, das sich vom Licht abwendet.
Ja.
Das ist das Böse, das Wesen des Bösen. Aber zurück zur Handlung. Gandalf kommt zurück, 17 Jahre später.
17 Jahre später, okay, sagt, wo ist der Ring?
Ja, sagt er hier. In der Schublade.
Ja.
Verlasse das Auenland. Du musst nach Bre. Wir treffen uns in Bre.
Mhm.
Bre.
Bre.
Verstehst du?
Na klar.
Bre. Ujemini. Und dann erwischt er noch den Gärtner Sam, wie er lauscht.
Wer lauscht am Fenster
das raus? Das macht er öfter, ne? Das ist so sein Ding.
So ein neugieriger Kleiner.
Ja. Zieht er dann rein, der muss halt dann mit.
Weil, ja, mitgehangen, mitgefangen?
Er weiß halt so, wenn er weiß, er muss mit so.
So ist.
So, dann die gehen zum Gasthaus zum tänzelnden Pony. Das ist das Ziel in Bre.
Ja.
Und auf dem Weg sind sie aber dann noch in so einem Maisfeld. Da sind sie aber noch im Auenland, ne?
Ja.
Und da kommen dann noch 2 andere Hobbits, Merin und Pip.
Ja, die 2 Rabauken.
Die kann ich nie auseinanderhalten.
Ja.
Pippin und Merry, ich kann die nie auseinanderhalten.
Ja, die sehen auch sehr ähnlich aus.
Ja, und sind halt immer zusammen und machen Schabernack. Sind und so
bauen die gleiche Scheiße, ja.
Ja, ist auch ein bisschen im Film übertrieben. Also ist im Roman nicht so sehr. Das haben sie auch mehr in dem Film so noch ein bisschen übertriebener dargestellt für den Comic Relief mäßig.
Ja,
so.
Okay.
Ja, die klauen da halt wieder Gemüse, werden dann, der Bauer wird sauer.
Jagt die
und dann sind sie halt dann auch mit dabei.
Ja.
Kommen sie halt einfach mit auf die Selbstmordmission. Auch krass, wa?
Ja.
Und jetzt ist es dann so, dass dann, sie sind dann als nächstes in Bre.
Hm?
Jetzt kommt eine komplette Stelle, die sie ausgelassen haben, was im Roman ist.
Ja.
Eine Stelle, die ich persönlich sehr mag, die, glaube ich, generell sehr beliebt ist bei Fans der Bücher.
Okay.
Eine Figur, Tom Bombadil.
Mhm.
Eine Figur, die sie komplett weggelassen haben. Weil diese Figur tatsächlich mit dem Rest der Geschichte nichts zu tun hat und es zur Handlung auch nichts beiträgt, aber es ist trotzdem es verrät uns was trotzdem metaphysisch über die Welt, in der das spielt und über wie auch dieses Gut und Böse und wie Tolkien diese Sachen sieht und so. Es ist eine wichtige Figur. Ich kann verstehen, dass man es in dem Film weggelassen hat. Ich finde es trotzdem schade, weil ich diese Figur sehr mag.
Ja.
Also die sind dann da irgendwo in dem Wald, ich weiß nicht mehr genau. Die werden dann von so einem Baum Geist irgendwie gefangen, Merry und Pippin, glaube ich, und Frodo und Sam suchen dann irgendwie Hilfe und dann taucht Tom Bombadil auf. Und der ist so eine Figur, der redet in Reimen und in Liedern.
Okay.
Der steht auch komplett jenseits von Gut und Böse. Der hat eigentlich mit der Welt nichts zu tun. Der war schon da, als die Welt erschaffen wurde. Okay. Er ist nicht Gott, aber es ist tatsächlich, gibt bis heute Diskussionen und Interpretationen darüber, was Tom Bombadil eigentlich ist.
Ja.
Man könnte vielleicht sagen, er ist so, weiß ich nicht, der Schatten Gottes, der bei der Erschaffung der Welt schon da war und jetzt noch auf dieser Welt lebt. Irgendwie sowas halt.
Ja. Und auf jeden Fall unabhängig von
irgendwas. Komplett von allem. Ja. Der Ring hat auf ihn auch keine Macht.
Ja.
Also er nimmt diesen Ring, was ist das so? Es juckt ihn nicht.
Ja, ja.
Und ja, er rettet die dann halt und die sind dann halt ein bisschen bei dem und reden mit dem. Und es ist eine ganz merkwürdige Episode. Und dann, ja, und dann geht's halt weiter.
Mhm.
Das haben sie halt rausgelassen. Mhm. Wie gesagt, ich kann es für den Film nachvollziehen, weil es wirklich nichts zur Handlung beiträgt. So, und dann sind sie in Bree.
Genau, da warten sie ja auf den Gandalf, ne?
Der kommt aber nicht.
Der kommt nicht.
Weil der war ja derzeit bei Saruman.
Ja, diesen weißen Magier.
Den weißen Magier. Das ist der oberste Führer des Ordens, dem Gandalf angehört.
Ah ja, okay.
Also das sind so, ist so ein weißer Orden, ne? So ja, Magier, so die über die Welt wachen eigentlich. Mhm. Also so klassische Whiteheads.
Ja.
Kennst du eigentlich, weißt du, Whiteheads, den Begriff? Das kommt ja, heute kennt man das ja aus dem Q, aus der QAnon-Verschwörungstheorie. Whiteheads, Trump und das Militär und die Guten und Blackheads, Clinton und die Satanisten und Obama und so.
Okay, ist mir kein Begriff, aber...
Ist so ein gängiger, in der Conspiracy-Scene so ein gängiger Begriff.
Okay.
Und der kommt, und das wissen die wenigsten auch, die diese Begriffe verwenden, der kommt ursprünglich aus der Popkultur tatsächlich.
Okay.
Aus den 50er Jahren, da hat er seinen Ursprung im Western tatsächlich.
Mhm.
Weil da ganz oft es so war, dass die Bösen schwarze Hüte getragen haben tatsächlich und die Guten weiße Hüte. Und Weißhut und Schwarzhut kommt ursprünglich daher. Später dann gab es diesen Begriff in der IT, in der Hacker-Szene wurde dann übernommen sozusagen. Also als Whiteheads hat man dann so Hacker bezeichnet, die dann so positive Sachen machen, Whistleblower-mäßig und so. Und Blackheads, die halt, kannst du nachvollziehen.
Betrügereien und so, das, was ich halt mache.
Mäßig. Ja. Klassischer Blackhead bist du. Oh. Und dann heute kennt man den Begriff so religiös aufgeladen aus der Q-Szene.
Verstehe,
halt. Und Gandalf ist halt wirklich so ein klassischer Whitehead und auch dieser Orden, dem die dienen.
Ja.
Und sowas gibt's ja auch tatsächlich, jetzt nicht so mit Magier und so, aber...
Kinderschlürfen und so.
Aber nee, man muss ja schon auch hier die Symbolhaftigkeit verstehen. Solche weißen Orden, die auch wirklich Gutes wollen, sowas gibt's auch in echt.
Okay.
Es gibt nicht nur dunkle Orden.
Ja, so. Ja, ist ja gut.
Wie die Kinderschlürfer.
Gut fürs Gleichgewicht.
Ist gut fürs Gleichgewicht.
Auf jeden Fall möchte Gandalf ihm das erzählen. Oder erzählt ihm das von dem Ring.
Ja.
Ja, das Problem. Wir müssen machen.
Ja, wir müssen machen. Immer wir müssen machen. Jeder weiß.
Aber da stellt sich raus, dass der weiße Magier nicht so auf der Seite von Gandalf ist und irgendwie andere Vorstellungen für die Zukunft hat.
Ja, er will sich halt auf die Seite des Gewinners stellen. Er meint halt, Sauron gewinnt wir müssen mit ihm kooperieren.
Genau.
Im Endeffekt, das ist jetzt auch nicht ganz so deutlich rübergekommen im Film, Sarumans wahnsinnige Vorstellung ist, wir machen gemeinsame Sache mit Sauron, aber wir nutzen ihn auch für unsere Zwecke. Wir können dann auch Einfluss haben. Er versteht nicht, dass das Finster, das Dunkel alles umschlingt und am Ende so. Also er will das nicht wahrhaben. Ja, gibt's einen kurzen Magierfight.
Ja, der weiße Magier erzählt auch, dass die Streitmacht schon auf dem Weg ist. Ja, nochmal ganz kurz, warum die zwei Halunken mitgekommen sind, weil die abgehauen sind von den Bauern. Die haben sie ja dann versteckt und dann sind ja, hat doch Frodo, hat er nicht den Ring angezogen? Nee.
Die sind dann so den Berg runtergerollt und dann waren dann schon die schwarzen Reiter, weil sie waren dann auf dem Weg, wo sie ja eigentlich nicht hin sollen. Die sollen ja abseits der Wege laufen.
Genau.
Und da haben sie sich dann versteckt. Und dann wollte Frodo den Ring anziehen,
richtig,
um sich zu verschwinden. Und dann hat Sam ihn aber davon abgehalten.
Genau.
Den magst du ja auch nicht so, den Sam, ne?
Nee.
Du magst generell keine Hobbits.
Ich mag keine Hobbits.
Wegen den behaarten Füßen, oder?
Nee, wegen dem Rumgeheule.
Wegen dem
Rumgeschwuchtel.
Wegen dem Rumgeschwuchtel, verstehe. Ja, dann gehen sie halt, dann springen sie auf so eine Fähre. Also so ein kleines Boot halt.
Ja.
Und fahren rüber nach Bree, sind dann da.
Ja.
Die Ringgeister müssen, die schwarzen Reiter müssen außen rum.
Mhm.
Dauert ein bisschen. In Bree sind sie dann in der Kneipe. Man sieht schon direkt so, was für Stadt, ne? So ein bisschen, das kennen die Hobbits nicht so.
Ja, bisschen verruchter alles, bisschen...
Genau.
Ja, rüpelhafter.
Rüpelhafter. Ja, sie trinken dann, sie freuen sich dann, was für großes Bier es gibt und so.
Da holt er sich doch glatt noch eins und dann wird die Zunge locker.
Und genau, hinten hockt schon ein Mann, der sie anstarrt die ganze Zeit. Dubioser Typ. Ja, die Zunge wird locker und Frodo geht ja eigentlich mit dem Namen Unterberg hausieren sozusagen, weil Beutlin soll er natürlich nicht sagen.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr, ob es Pippin oder Merry ist, einer von beiden. Ja, na klar kenne ich den Beutlin, der hockt da hinten.
Na freilich, da ist er doch.
Und dann geht's ja auch schon rund.
Ja, genau.
Man weiß gar nicht so genau, was passiert. Ein bisschen Gedränge, ne?
Ja.
Und Frodo fällt hin. Der Ring fällt auf seinen Finger oder ein bisschen und er steckt ihn dann halt auch so rein. Wird unsichtbar.
Ja.
Ja, und der Mann, der ein Waldläufer ist und Streicher genannt wird, packt ihn und bringt ihn hoch irgendwie in ein Zimmer, in ein abgeschiedenes.
Ja, und er hält ihm eine Ansage, sagt, du kannst du nicht machen.
Die anderen kommen dann, wollen ihn retten, aber er muss gar nicht gerettet werden, weil der Streicher ist ja ein Guter.
Genau. Und dann kommen schon die dunklen Reiter.
Ja, die machen dann so trickmäßig, ne? Der sagt dann, die dunklen Reiter kommen, ich weiß Bescheid, Gandalf, du kannst hier nicht auf ihn warten und so. Und die gehen dann so, ich habe das so verstanden, die sind dann gegenüber, ne? Und machen dann die Betten so, als ob die da drin schlafen, sind dann aber gegenüber und beobachten, dass die Ringe, die stechen dann so
genau,
und dann
schlachten.
Sehen die so, die sind da, jetzt wir müssen machen, so, wir müssen abhauen. Weißt du? Ja, wir müssen nach Bruchtal zu den Elben.
Ja.
Zwischendurch sehen wir dann wieder Saruman, was er macht in Isengard. Isengard ist ja Sarumans Reich, ne?
Ja.
Das ist auch so ein Ding. Isengard. Was ist Isengard? Ist eigentlich ja mit den Bäumen und ist ja auch der weiße Magier und so, Behüter des Wissens und so. Und er lässt ja die ganzen Bäume dann ausreißen.
Ja, genau.
Lässt so eine Maschinenwelt da sozusagen errichten, Maschinen und Feuer. Naja,
genau, er braucht die Feuer, um Waffen zu schmieden.
Waffen zu schmieden.
Ja.
Und er züchtet auch neue Orks, Uruk-hai, also eine neue, überlegene Orgrasse, die auch das Tageslicht nichts ausmacht.
Genau.
Und da sieht man dann auch ganz klar, Saruman ist so dieser Transhumanismus, diese Transhumanismus-Figur, diese Lucifer-Figur.
Aber der beim Auftrag von Sauron handelt tatsächlich. Also er bekommt ja von Sauron direkt den Auftrag, diese Armee zu...
Er bekommt von Sauron den Auftrag. Das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht hier mal an der Stelle nochmal ein bisschen ausholen.
Mhm.
Satan und Lucifer. Ist das Gleiche?
Weiß ich nicht. Also ich denke, dass es halt...
Zwei Begriffe für dasselbe sind.
So.
Ist es nicht.
Okay.
Würde aber wahrscheinlich fast jeder so sagen. Ja. Tatsächlich, also sind es zwei verschiedene Figuren, die dann aber auch oft vermischt werden.
Okay.
Teilweise auch durchaus mit einer Absicht dahinter.
Mhm.
Weil man dann gewisse Dinge nicht so gut erkennt und auseinanderhalten kann. Satan steht eigentlich für, das ist das Dunkel, das ist so dieses abgewandt vom Licht, das ist so der Antigott, dieses Tod, Nihilismus, Nein, einfach Nein zum Leben, Vernichtung, Unterdrückung. Sauron steht für diese satanische Macht. Saruman steht eher für die luziferische Macht. Das ist eher so, Lucifer ist ja der Lichtbringer.
Mhm.
Also sowohl Lucifer als auch Jesus wird in der Bibel als Lichtbringer bezeichnet. Mhm. Und Lucifer ist halt der falsche Lichtbringer.
Mhm.
Es ist der, also... Die Guten und die Bösen, das sind zwei Seiten derselben Medaille eigentlich.
Ja.
Weil Jesus ist immer, Gott ist immer das Ganze.
Ja.
Und die Spaltung, wenn du in die Spaltung gehst, Dualismus, entsteht Gut und Böse. Die kämpfen gegeneinander, aber die sind eigentlich dasselbe.
Ja.
Und Lucifer ist dieses falsche Gute, das falsche Licht.
Okay.
Und das ist es, wofür Saruman steht, für dieses falsche Licht.
Ja, ja, interessant.
Elon Musk. Zum Beispiel, Transhumanismus, das ist typisch luziferian. Also Lucifer will Gottes Ordnung kopieren, er will die perfekte Ordnung, er will sogar Gott erschaffen, KI, aber ohne Gott. Lucifer will Gottes Ordnung ohne Gott. Ich kann's besser.
Ja.
Der Hochmut. Und Satan will einfach nur vernichten.
Okay.
Also als jetzt energetisch, wenn man diese beiden Pole sehen will. Boah, richtige Religionsstunde hier an der Stelle. So. Junge. Wo war man jetzt? Saruman. Ja, er macht halt hier seine transhumanistische Isengard-Sache.
Während die Gefährten auf dem Weg sind.
Zur Wetterspitze.
Mhm.
Da rasten sie dann.
Es ist ein alter Wachturm.
Mhm.
Die sollen da übernachten, laut Aragorn.
Ja.
Ist das eine gute Idee?
Ja, wäre es ja eigentlich
auch. Wäre eine gute Idee.
Wenn die Hobbits nicht da wären.
Wenn da nicht wieder die zwei schwulen Hobbits wären.
Drei.
Ja, aber die zwei machen...
Ja, Sam war ja auch dabei.
Ach, also der hat da auch mit hier Feuer und Essen und
Würstle,
Kochen.
Würstle grillen.
Mitten in der Nacht. Unauffällig.
Hobbits sind sehr verfressen.
Ja,
doch. Die machen zweites Frühstück, dann was machen die? Zwei Abendessen, Mittag.
4 Uhr Essen, so Mitternachtssnack.
Wild.
Ja.
So klein, aber so verfressen.
Ja, die haben einfach 6 Mahlzeiten am Tag.
Geil.
Ja, da kommen natürlich, werden die dunklen Reiter aufmerksam.
Ja.
Und kommen.
Und kommen. Und dann bekommt Frodo tatsächlich einen Stich.
Er bekommt einen Stich, ja, von diesem komischen Schwert.
Ja, von irgendeiner verfluchten
Klinge. Obwohl er aber auch sogar unsichtbar ist. Er hat den Ring schon angezogen.
Ja. Ja, du kannst dich unsichtbar, aber du kannst dich nicht vor Sauron verstecken mit diesem Ring. Es ist sein Ring.
Also, genau.
Das geht nicht. Ja, er bekommt dann diesen Stich von dieser verfluchten Klinge. Dann kommt halt Aragorn und rettet ihn.
Ja.
Also es ist, ich sag jetzt, es ist Aragorn. Man weiß noch gar nicht, dass es Aragorn ist an der Stelle.
Ja.
Der Streicher kommt und rettet ihn.
So.
Und sie müssen dann schleunigst nach Bruchtal, weil seine Heilkunst reicht nicht aus. Nur ein Elbe kann, Elben können machen und so, weil die sind krass,
weißt du. Diese verfluchte Klinge Heilung.
Ja. Ja, und dann kommt ja schon Arwen, ne?
Mhm.
Das ist ja die schöne Elbenfrau, die...
Herrin.
Nein, das ist später Galadriel.
Ah, ja, stimmt. Wir sind ja da.
Herrin ist Galadriel.
Ja.
Arwen ist ja die Tochter vom Roxar.
Ja.
Vom, hier.
H.G. Smith.
Na, ja, ich meine in echt. Ist ja Liv Tyler.
Ja, genau.
So.
Aerosmith.
Aerosmith.
Jetzt haben wir's.
Findest du die schön?
Geht so.
Echt?
Also ich finde die schon hübsch.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde die schon... Für die Rolle auch gut.
Ja, für die Rolle überragend. Ist jetzt, ja, semi. Eine 5 von 10.
Wieso? Wir machen doch immer nur 1 bis 5, Bruder.
Ja,
nee, bei Frau muss man das machen. Na, ich finde die schon hübsch. Ist ja egal. Auf jeden Fall kommt die dann und sie nimmt dann Frodo und reitet dann mit ihm.
Ja.
Und um ihn schneller dahin zu bringen, weil die sonst zu lange brauchen. Die anderen kommen nach so mäßig.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann verfolgen die Ringgeister sie und sie ist dann auf so einem Bach und sagt dann so einen Spruch, Elbenspruch. Und dann kommt so das Wasser und spült die weg.
Geil gemacht, aber so in Form von Pferden war das stark gemacht.
Ja.
Hat sie auch angekündigt, so Aragorn hat ihr gesagt, geh nicht da durch. So, sie sagt, doch, ich habe da die Macht meines Volkes auf meiner Seite. Und dann hat sie gemacht.
Das ist zum Beispiel sowas, das ist auch in dem Film so. Das ist, was ich gemeint habe, so ein typisches Hollywood-Ding. Weil hier eigentlich mit einer weiblichen Figur was gemacht wird, was in dem Roman nicht so ist.
Die
ist da haben sie so ein bisschen so fast schon wie eine Actionheldin inszeniert. Arwen ist in dem Roman auch eine ganz wichtige Figur, weil sie steht... Sie ist der Inbegriff des Weiblichen bei Tolkien. Also sie steht für die ideale Frau eigentlich, aber für die irdische, also für die in der Materiewelt seiende Frau, was ja dann auch nochmal dadurch gezeigt wird, dass sie die Liebe mit Aragorn und sie wird dann sozusagen sterblich und
sterblich,
so.
Sterblich, genau.
Also die in die Welt gekommene ideale Frau, die sich hingibt, was ja das weibliche, das Ideal ist, ne? Also schön, gibt sich hin, so, sie bindet sich an den Helden, sie stärkt ihn durch ihre Präsenz. Mhm. Also was sie macht, ist den Helden, den Mann zu stärken durch ihre Präsenz. Und das ist ja das, was sie macht.
Ja.
Seine Stärke rührt ja auch aus ihr mit heraus.
Ja.
Man könnte sagen, sie ist so ein bisschen der Seelenspiegel, in dem der Mann das Höchste seiner eigenen Seele erkennt.
Mhm.
So ein bisschen überhöht formuliert, aber das ist es, wofür Arwen steht, wofür auch das Weib an sich steht. Mhm. Also mal stand, bevor sie es vergessen haben. Und die haben halt, ja, ist nur eine Kleinigkeit, aber die haben halt hier so Hollywood-Action-Heldenmäßig, Frau hat gerettet-mäßig gemacht. Das widerspricht halt dem, was Tolkien eigentlich, aber ist halt die Frage, ob die da überhaupt verstanden haben und so, aber andere Geschichte. Ist mir halt nur aufgefallen.
Ja, Frodo wird bewusstlos, ist kurz vorm Abnippeln.
Schon wieder?
Ja.
Na, wobei, ist das erste Mal, ne?
Ja.
Es gefällt dir gar nicht wieder, dass er wieder so rumschwult.
Das ist echt anstrengend.
Ich verstehe nicht, Alter, wie kann man nur so sein, Alter, so.
Ja, auf jeden Fall wacht er auf im Bruchtal.
Ja.
So, und dann ist der Gandalf da.
Dann ist der Gandalf da.
Und dann erzählt er, was passiert ist.
Alle sind da, tatsächlich.
Ja, der Bilbo ist ja auch da.
Der Bilbo ist da und der schreibt da sein Buch oder hat's geschrieben schon.
Genau.
Also, da merkt man ja schon wieder, okay, es ist schon wieder eine ganze Zeit vergangen. Ne?
Ja, da muss ja eine Zeit vergangen sein. Ja, richtig.
Auch Frodo ist, ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber auch mit Sicherheit eine ganze Weile nicht da, also ohnmächtig.
Ja, ja. Ne? Was auch auffällig ist, dass Bilbo sichtlich gealtert ist auch.
Weil er den Ring nicht mehr hat.
Weil er den Ring nicht mehr hat.
Mhm. Ja, und da ist dann eine ganze Menge. Wir erfahren, dass Streicher Aragorn ist, dass er Isildurs Erbe ist. Er ist der rechtmäßige König von Gondor, der aber aus Scham seinem Geburtsrecht den Rücken gekehrt hat und als Waldläufer lebt. Wir erfahren auch, dass Arwen ihn liebt.
Ja.
Elben sind ja unsterblich.
Ja.
Und dass sie mit ihm zusammen sein will, ihre Unsterblichkeit aufgibt.
Ja.
Die ziehen ja weg, die Elben irgendwann. Also das ist ja so, diese Welt ist ja vergänglich und sie ziehen, das sind ja so, die Elben sind ja Lichtwesen im Endeffekt, ne? So sie ziehen dann in so in die unsterblichen Lande. Und wenn sie mit Aragorn bleibt, dann muss sie aber in der Welt der Sterblichen bleiben. Sie wird immer noch ein sehr langes Leben haben, auch viel älter werden als er. Aragorn übrigens auch selber jemand, der ein sehr langes Leben hat für den Menschen, weil er auch so einer edlen Rasse angehört halt. Schon wieder sehr rechts, ne?
Ja, aber wir driften ab.
Ja. Aber der ist so halt. Was soll ich sag nur Wahrheit und diese Film. Auf jeden Fall so mäßig halt.
Ja, sie überreicht dann ja auch ihre Kette dann. Ich weiß nicht, ob das nur symbolisch sein soll oder ob das dann wirklich ihre, ob sie damit ihre Unsterblichkeit ablegt.
Die, ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich, nein, es ist schon eher symbolisch. Also das symbolisch zu verstehen. Das, ich weiß nicht, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, vielleicht braucht sie die Kette, um in die unsterblichen Lande mitzugehen. Mhm. Das kann noch sein, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Ja.
Aber es hat auf jeden Fall damit zu tun.
Ja.
Genau, was ist noch da? Was ist noch da? Die Hobbits sind alle da.
Ja. Die Zwerge, also ein Zwerg ist da.
Ein Zwerg ist da, ja, das kommt jetzt dann gleich in diesem Rat.
Ja.
Genau, ein Zwerg ist da. Boromir ist da. Boromir, das ist der Sohn vom Truchsess von Gondor.
Okay.
Truchsess ist der, weil Gondor hat ja keinen König.
Ja.
Weil Aragorn ja nicht König verweigert ist. Ja. Und wenn ein Königreich keinen König hat, gibt es einen Truchsess. Das ist der so lange regiert, bis der rechtmäßige König zurückkehrt. Okay. Und Boromir ist der Sohn vom Truchsess von Gondor.
Ah, ja, okay.
Das ist so seine Stellung.
Ach, deswegen auch schon mal diese
Aneinanderreihung. Genau, so mäßig. Wenn der sein Erbe nimmt, dann sind wir unsere Macht los, so mäßig.
Ja.
Man muss aber auch sagen, dass bei Boromir ist auch so das Ding, der ist hier in dem Film ein bisschen arroganter, als er im Buch ist.
Ja.
Der ist nicht so unsympathisch.
Mhm.
Der Fall von Boromir, der dann später, was da passiert, der ist deswegen im Buch auch dramatischer, weil er nicht von Anfang an so unsympathisch ist.
Ja, okay.
Das ist ja Ding, auch hier, Sean Bean, ne? Der ist ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel, hat er mitgespielt.
Aber vielleicht ist es auch bewusst so gemacht, ne? Weil er halt...
Kennst du nicht, ne? Sean Bean in Game of Thrones.
Nee.
Ja, der war da.
Okay.
Danach, Herr der Ringe ist ja älter, aber... Bruchtal, optisch, krass, oder?
Ja, krass.
Ne?
Ja, würde ich auch direkt dort chillen halt.
Direkt dort chillen.
Ja.
Bruchtal so als Gesellschaft... Ultrakonservativ, Hochkultur, spirituelle Elite.
Mhm.
Ne? Also wie gesagt, die Elben, das ist ja schon so, es sind ja Lichtwesen eigentlich. Ja. Es ist ja schon so eine höhere
Instanz.
Also das Absolute sozusagen. Und auch dieses mit der Unsterblichkeit. Und dann kommt dieser Rat.
Ja.
Der erinnert ein bisschen so, bei den alten Germanen gab es das nannte man Ting. Wenn die sich so besprochen haben, da haben die sich auch so in den Rat gehockt, haben sich besprochen und dann so abgestimmt, was man macht und so. Krass war, dass die Demokratie nicht erst von den Amis gebracht wurde, dass sowas, aber was weiß ich schon.
Ich dachte von den Griechen, aber
ja, weiß ich schon. Ja, Griechen, das gab's überall schon solche Formen von Demokratie. Ja. Bei den Griechen, die Polis,
die Amis sind eigentlich die immer die Demokratie exportieren.
Die haben die echte Demokratie exportiert.
So,
und auch uns, die haben uns ja befreit.
Ja, genau.
Weiß man ja. Jeder
weiß. Auf jeden Fall passiert halt, was in so einem Rat passiert. Da gibt es halt unterschiedliche Meinungen, da gibt es Diskussionen.
Ja.
Was soll mit diesem fucking Ring jetzt passieren?
Ja, die streiten alle.
Ja.
Ne, der Elb ist da, das ist Legolas, Orlando Bloom.
Mhm.
Dann der Zwerg Gimli.
Ja, der ist gleich sehr aggressiv. Er sagt, wir machen ihn gleich hier kaputt.
Er macht halt, was ein Zwerg so macht. Ne?
Ja.
Bam, aber
Bam, haut drauf, aber geht nicht kaputt.
Nein, geht nicht. Weißt du, in diesem Rat im Buch beraten sie dann eigentlich auch und dann sagen sie, ja, lass uns doch den Ring einfach Tom Bombadil geben.
Mhm.
Der ist nicht anfällig
für
die Macht. So, und dann sagt Gandalf, nee, der wird vergessen, dass er ihn hat, so, weil es ihn einfach nicht juckt.
Ja.
So, das ist so gefährlich halt.
Ja.
Er wird es einfach vergessen und dann ist auch Gefahr. Ja, und Frodo, dieses Gestreite und Frodo nimmt dann, er entscheidet sich aktiv.
Ja.
Er ist jetzt der Ringträger.
Er ist der Ringträger.
Frodo ist in der Symbolik ganz klar Jesus Christus.
Aha.
Er ist die Christusfigur. Also sein Gang nach Mordor ist der Kreuzweg.
Mhm. Okay.
Also der Ringträger ist der Träger des Kreuzes.
Mhm.
Er nimmt die Last der gesamten Menschheit auf seine Schultern. Ja, er ist die Christusfigur. Kann es sein, dass du Jesus hast? Weil du Frodo nicht magst.
Hast du Jesus nicht, aber Frodo kann ich nicht leiden.
Aber Frodo kannst du nicht leiden, ja. Okay.
Ich weiß auch nicht, ob Jesus so viel rumgeheult hat.
Also du magst Juden lieber als Hobbits.
Nee, ich mag Jesus lieber als Hobbits.
Oh, gute Antwort. Ja, nee, aber also das ist auf jeden Fall, ne?
Ja.
Hier diese Symbolik, die da dahinter steckt.
So ist es. Und der ehrenwerte Bilbo gibt Frodo natürlich auch ein Elbenschwert und ein Kettenhemd.
Ja.
Für den Weg mit seinen 8 Gefährten oder 9 Gefährten in dem Fall.
Genau, das Kettenhemd, Mithri? Mithril. Mhm. Das ist so ein ganz edler Stoff.
Ah ja.
Der, also so, das ist ein Panzer.
Ja.
Der ist leicht, federleicht, genau. Aber ist undurchdringbar, ja. Ne, von Klingen. Das hat er ja aus seiner Abenteurerzeit.
Mhm.
Das gibt er ihm und die Waffe heißt Stich. Das ist auch so eine besondere Waffe, die blau leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind.
Mhm, genau.
Und dann machen sie sich im Endeffekt auf den Weg, die Gemeinschaft. 9 Gefährten.
Ja.
9 Ringgeister gibt es auch, ne?
Ja.
Aber hier wieder diese Zahl. Kann man auch ein bisschen, es passt jetzt von der Zahl nicht ganz, aber man kann es auch ein bisschen wie die Jünger Jesu interpretieren,
ja,
die Gemeinschaft.
Ja.
Kann man durchaus. Es ist nicht alles 1:1,
ja, klar.
Aber es, wie gesagt, es sind auch viele altgermanische Motive mit drin und
ja.
So, aber auch viele christliche Motive. Ja, sie gehen dann.
Aber ist schon krass, wenn ich ja. Kurz nochmal einhaken darf.
Ja.
Also gehen wir nochmal zurück zu dem Rat. Du hast du hast einen Zwergenkrieger, du hast einen menschlichen Krieger, du hast Elbenkrieger.
Ja.
Also du hast durch und durch kampferprobte und abenteuererprobtes Personal anwesend.
Ja.
Warum zur Hölle?
Ja.
Überlässt man so einen Job, einen nutzlosen Hobbit?
Kann ich dir sagen.
Einen sensiblen, weiß ich nicht.
Weil Frodos Stärke eben gerade in seiner Demut liegt. Weil er ist die Christusfigur. Christus war ja kein Kriegerfürst.
Was, ja? Sehe ich so, weil was sich auch herauskristallisiert in dem Film ist, dass er der Einzige ist, der den Ring auch wirklich tragen kann. Alle anderen würden ja
daran
der
zerbrechen. Macht das, erliegen. Er ist
genau,
demütig.
Genau.
Er ist der Auserwählte, weil er diese Demut in sich trägt, weil er selbst Gandalf sagt,
genau.
Ja, ich wage es nicht, diesen Ring zu tragen, weil ich würde ihn nutzen, um Gutes zu tun.
Ja, ich meine, da verstehe ich es, weil Gandalf halt auch sehr viel Macht hat und dann kann das schiefgehen.
Jeder würde von diesem Ring verführt werden.
Ja.
Jeder.
Ja.
Außer Frodo.
Ja. Ja, cool. Naja, dann habe ich ja meine Antwort.
Dann hast du deine Antwort.
Trotzdem ein Job.
Ja.
Ja, ist nicht cool.
Nee, ist nicht cool. Aber er trinkt Bier und raucht viel.
Das ist cool.
Ja, die also, rauchen sehr
cool.
Viel.
Ja.
Dieses Kraut, ne, das wirft ja auch der,
ja.
Saruman wirft es ja dem Gandalf vor, dass das Kraut der Hobbits hat deine, das Kraut der Halblinge hat deine Sinne benebelt.
So, ein bisschen die Sinne betrübt, so ja. Das Kraut der Halblinge. Aber ich feiere das.
Und der raucht ziemlich viel von diesem Kraut, muss
ja,
man sagen.
Ja, raucht sehr viel.
Die trinken auch ziemlich viel. Ja. Das, also in dem Sinne schon Mann.
Auch
also,
die Hobbits,
ich Hobbit, Mann.
Ich hab's ja auch gesagt.
Kleiner Mann, aber Mann.
Schon, Hobbit, aber auch Minderjährige rauchen, aber sie sind ja keine sind, Minderjährigen.
Nein, sie sind ja schon
sowas 512 Jahre alt oder so, keine Ahnung.
Eine 52 ist
oder so.
Frodo, glaube ich.
Ja.
Mäßig. Naja, sie gehen dann auf den Berg und dann überlegen sie jetzt, was machen wir bla? Und dann sagen sie, wir gehen in die Minen von Moria.
Ja.
Ins Zwergenreich hier. Wo der Gimli herkommt, sein
Vetter. Ja, die können nicht über den Berg weiter, weil hier der weiße Magier hier wieder seine
Filme schiebt,
seine Aktionen bringt und hier Eisberg runterstürzen lässt und so. Allmächt geht's nicht weiter, wir müssen durch die Mine.
So. Gandalf hat da ein bisschen Angst vor der Mine, weil er weiß, dass da die Zwerge zu tief gegraben haben und da irgendein uraltes,
ja.
Böses aufgeweckt wurde.
Genau, erahnt.
Sie müssen dann aber in die Mine.
Mhm.
Sie stehen dann davor, versuchen, das ist so witzig, sag Freund, das Losungswort,
ja.
Um die irgendwie sowas, um die Tür zu öffnen. Und Gandalf versucht, alle möglichen Sachen zu sagen und dann irgendwann Frodo, ja, sag halt einfach Freund auf Elbisch. Sag ja. Freund, weißt du?
Ja.
Ist witzig.
Währenddessen irgendein komisches, also das habe ich auch nicht verstanden.
Dann geht die Tür auf.
Dieses komische Seeungeheuer auf einmal.
Oktopus.
Kommt.
Ja, ja, es ist dann so, sie wollen dann, die Tür geht auf, sie sehen dann, es ist hier, alle sind tot, die
ja.
Zwerge.
Hier ist nicht dieser majestätische Empfang, wovon der Zwerg gesprochen hat.
Richtig.
Sondern hier liegen nur Skelette.
Zwergenleichen.
Ja.
Sie wollen dann wieder gehen, weil sie merken, oh, hier stimmt was ganz und gar nicht, aber dann kommt diese Oktopus von Wasser raus,
ja,
und greift
genau.
Die an. So.
So mit Arme und
alles. Ach so, Arme. Und treibt die halt wieder rein.
Ja, genau.
Es ist auch schon wieder so fallenmäßig schon, ne? Ja, und dann gehen sie halt in die Minen von Moria. Gandalf muss dann überlegen, weil er den Weg nicht mehr weiß. Er macht dann, was man macht. Bufft erstmal ein, hockt sich hin.
Ja.
Qualmt erstmal ein bisschen so.
So.
Währenddessen, ich weiß jetzt wieder nicht welcher von den beiden Chöp-Hobbits, Pippi oder Merin, Merry oder Pippin, die machen mich verrückt, die zwei.
Yes.
Wirft dann, ist so ein Brunnen und die werfen dann da irgendwas runter, eine Leiche, ne?
Ja.
Fällt denen dann, weil er so das anfasst, fällt dann so die Leiche in den Brunnen runter.
Kurz vorher muss man aber noch sagen, ist doch dieser Zwerg, findet doch das Grab.
Von seinem
Kapo,
was
von
ist
seinem
das?
Boss.
Vetter, der ist mit dem verwandt.
Ja, war das nicht der Zwergenboss?
Ja, ja, das war der Chef von diesem Reich, von diesem
genau.
Zwergenreich.
So, er ist sehr bestürzt darüber, ja, genau. Und dann diese zwei Chubs, genau.
Was alle sind ja tot, ne? Ja. Also alle. Ja, ja, und da steht dann auch drin, Trommeln und Ding und irgendwas Böses und so.
Genau.
Und es kommt dann auch, diese Trommeln. Und dann leuchtet auch stichblau. Ja, und dann geht's ja auch schon rund, oder?
Genau, dann kommen die Orks.
Dann kommen die Orks und dann gibt's einen Kampf. Eigentlich nicht so viel Action in dem Film, ne? Kämpfe.
Nee. Geht, muss aber auch nicht sein. Ich meine, es ist ja auch schon sehr storybeladen. Also
ja, ja.
Man muss ja da auch.
Aber wenn dann Kämpfe inszeniert sind, schon immer sehr episch.
Ja, schon stark. So.
Wobei,
dieser Riesenort, ne?
Also die großen Schlachten, die kommen im zweiten und im dritten, das muss man auch noch sagen, ne?
Ja. Aber schon, man sieht schon, wo die Reise hingeht.
Auf jeden Fall, ja. Nein, nach Mordor.
Ja.
Ist ja allgemein bekannt. Ja, und dann kommt der Höhlentroll. Da vielleicht einmal ein Thema dann, wenn wir beim Höhlentroll sind, Thema CGI.
Ja.
Der Film, der arbeitet ja sehr viel mit echten Masken, praktischen Effekten, Schauspieler, also nicht Greenscreen, echte Schauspieler, die kämpfen und Choreografien und so.
Ja.
Es gibt auch CGI.
Ja.
Mich hat das überhaupt nicht gestört. Es sieht so gut aus heute noch, der Film.
Ja.
Die eine Sache, die vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht, ist der Höhlentroll.
Ja, das ist, kann man schon so sagen. Ich denke, da wird auch noch die eine oder andere Sache dabei sein, die nicht mehr zeitgemäß gut ausschaut, würde ich sagen.
Ich erinnere mich aber noch, ich habe diese Filme ja im Kino geguckt.
Ja.
Ich erinnere mich dann, dass es damals krass war, dass man gesagt hat, boah, dieses CGI ist krass.
Ja, war auch krass. Ist es auch immer noch.
Also man kann es immer, im Vergleich zu anderen Filmen, man kann es gucken.
Ja, definitiv.
Also es gibt nichts, was mich stört.
Ja.
Aber das ist halt auch wieder dieses CGI ist hier eine Ergänzung. Es ist nicht die Basis. Es ist eine leichte Ergänzung. Es ist
gezielt eingesetzt.
Ganz genau. Ja. Und deswegen auch ist es so krass optisch. Naja, sie sind dann umzingelt. Also sie kämpfen und so weiter. Frodo kassiert einen Stich.
Kriegt wieder einen Stich, der Job.
Ja.
Ja, heult wieder.
Alle denken, der ist tot.
Ja.
Die hauen dann auch ab. Die Orks. Der Gimli denkt, er hat gemacht, verpisst euch lieber.
Wegen ihnen hauen alle ab.
Nicht wegen ihm. Die gucken dann noch kurz zu Frodo. Ja, er hat diese Mithril-Rüstung an, Mithril. Deswegen, ihm ist nichts passiert, cool.
Kann weiterheulen.
Und dann kommt dieses uralte Böse.
Ja.
Der Balrog.
Ja.
So ein Dämon, der auch das
aus
so...
Aus dem Feuer, mit Flammen und...
Ja, auch das so vielleicht als Hintergrundwissen auch so ein Diener Morgoths ist, dem auch Sauron dient. Also das ist auch einer tatsächlich, der diesen dunklen Lord sozusagen dient.
Okay, das heißt Sauron steht nicht über ihn, eher so gleichwertig oder...
Ja, ich würde schon sagen, dass Sauron über ihm steht. Aber er ist halt auch so ein, ist ein hoher Dämon aus dieser dunklen Armee auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht, ob da, wie das mit sich reicht. Ich würde schon sagen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Film spielt, dass Sauron der oberste Böse ist, würde ich schon sagen.
Ja. Tja, aber das lässt der Gandalf dazu, ne?
Nee.
Der stellt sich dem in den Wege.
Und sagt, Aragorn, führ du weiter.
Genau.
So. Und da ist ja dann diese legendäre Szene, wie er so, du kommst hier nicht vorbei. Das ist ja auch Meme und alles und so kennt man ja, ne?
Ja, ja.
Und auch wie er dann fliegt er ja runter, der Balrog.
Ja.
Also er sagt erst noch, ich bin hier in diesem Orden des Lichts und bla und so.
Genau, irgendwie mein Licht ist stärker als dein Feuer, so mäßig.
So stabil,
ja.
Ich liebe diesen Mann.
Ja.
Und dann der Balrog fällt runter, aber er schnappt noch Gandalf und zieht ihn mit runter.
Ja, mit seiner Feuerkette irgendwie so, ja.
Auch ein legendärer Satz, sagt er, die anderen gucken so, er sagt, flieht, ihr Narren.
Ja, geil.
Ja, Gandalf tot, Trauer.
Ja, Trauer. Ja, da war ich dann raus, halt, war der Film für mich vorbei und kann jetzt
weil du magst Gandalf, ne? Ich mag Gandalf auch.
Feier Gandalf.
Ja. Ich mag Gandalf und Aragorn sehr gern, tatsächlich. Dann gehen sie raus.
Ja, dann gehen sie raus und dann sind sie doch da in hier in diesem...
Dann kommen sie zu Galadriel.
Genau, dem anderen Elbenstamm.
Dem anderen Elbenstamm.
Und da wird ja auch dann die Herrin vorgestellt.
Das ist die Herrin, das ist Galadriel. Erst wollen sie die nicht reinlassen, ein bisschen hin und her, dann dürfen sie doch rein. So, cool. Und ja, Galadriel, ich habe ja vorhin schon gesagt, Arwen, Frauenfigur, ne?
Ja.
Galadriel, die andere wichtige Frauenfigur, auch eine Elbin.
Ja, die ist schon ein Mysterium.
Kate Blanchet.
So.
Blanchet.
Ein bisschen Orakel-Vibes, weiß
ich
schon.
Ich bin Hauptschüler, ich kann kein Französisch. Orakel-Vibes. Ja.
Und sie wird schon so als Überelbin dargestellt.
Überfrau.
Ja.
Guck mal, Arwen ist die tatsächlich in der Welt seiende ideale Frau.
Mhm.
Und Galadriel ist die Transzendente, das göttlich-weibliche an sich. Mhm. Sie ist das weibliche Prinzip in der Tolkien-Welt. Also sie verkörpert das Weibliche an sich, das heilt und verzichtet.
Mhm.
Ne, Verzicht ist ja so ein weibliches Attribut. Ich weiß, das wissen die heute nicht mehr, aber das ist so. Ne?
Ja.
Tolkien wusste das. weil er ein toxischer weißer Mann war.
Ja.
Naja, muss man also an der Stelle mal Tolkien, also eindeutig, also wenn man Tolkien einordnen will, ist ein Mann mit einem großen Wissensschatz, auch okkultes Wissen, aber eben ganz klar ein Whitehead. Also es, wenn man, also ganz klar Tolkien ein Diener des Lichts.
Mhm.
Also ist nicht, es gibt auch Kunstwerke, die ich mag, die ich feiere, wo man sagen kann, das ist ein bisschen zweifelhaft, was für eine Message da dahinter steht, die ich aber trotzdem abfeiern kann.
Mhm.
Wenn man mit wachem Auge drauf blickt. Aber Herr der Ringe und Tolkien, das ist ganz klar eine Botschaft des Lichts. Also aber ganz klar hier an der Stelle. Und Galadriel eben, ja, dieser Inbegriff des Weiblichen. Sie sind dann dort und sie ist dann auch, sie bietet Frodo dann so einen Spiegel an. Das ist ein Brunnen. Ne? Er kann in den Spiegel, er kann Vergangenheit, Zukunft, er kann Dinge sehen in diesem Spiegel. Er sieht dann auch Dinge. Er sieht Sauron.
Tod und Verderben sieht er.
Und das Auge ist auch übrigens hier das allsehende Auge. Auch ist kein Zufall, dass Sauron das allsehende Auge ist. Er sieht es dann und er weiß, ist so eine der Entscheidungen, die er dann später trifft, reift hier dann sozusagen dieses, dass er weggehen muss, dass er alleine weiterziehen muss, ohne die Gemeinschaft, die Gefährten.
Er sieht ja auch, man sieht auch kurz Sequenzen, wie alle, also seine Gefährten ihn kurz angucken und dann weggucken.
Mhm.
So, ich glaube, das war so die Initialzündung für ihn, wo er gecheckt hat, oh, okay, so, ich habe sie enttäuscht in einer gewissen Situation, wahrscheinlich, weil ich gegangen bin.
Ja.
Was, oder es ist mein Weg.
Mäßig, es ist so vorherbestimmt.
Ja.
Ja, der Ring wird dann auch so ein bisschen reingezogen, ne?
Ja.
In dieses Auge. Und Galadriel macht dann so, gib mir den Ring. Und Frodo würde ihr den Ring geben.
Mhm.
Er sagt ja, ich würde dir den Ring geben.
Mhm.
Und sie ist dann so, ihr hättet dann keinen Herrscher, sondern eine Herrscherin, schön und so weiter, ne? Und das ist auch so ein bisschen ihre eigene für sich. Sie sagt ja dann selber, ich habe der Versuchung standgehalten. Mhm. Also sie testet sich selber sozusagen. Ja. Sie bleibt rein und geht dann.
Ja,
sie geht in die ewigen Lande, wo die Elben dann, ne? Aber sie hat dieser ultimativen Versuchung standgehalten.
Ja.
Was wir dann auch erfahren ist, dass Orks, also das ist da auch in einem der Gespräche, dass Orks ursprünglich mal Elben waren.
Mhm.
Saruman erzählt es, glaube ich, dass Orks ursprünglich mal Elben waren, die unfassbar gequält und unterjocht wurden, denen eigentlich die Seele sozusagen genommen wurde.
Das erzählt er nämlich genau diesem Ork, den er geschaffen hat.
Diesen Uruk-hai, diesen künstlichen Ork.
Dem erzählt er das, um ihm nochmal ein bisschen Motivation zu geben.
Ja, was aber auch wieder zeigt, so dass das Böse bei Tolkien, selbst die Orks, das gefallene Gute ist. Ne?
Genau.
Ja, er gibt dann diesem Ork den Auftrag, einer der Halblinge hat etwas sehr Wertvolles, bringt mir die Halblinge lebend, tötet die anderen. Das ist der Auftrag, den der Uruk-hai bekommt.
Ich hätte sofort auf Halblingskraut getippt, dass er das meint, das Wertvolle.
Aber für ihn ist halt der Ring noch wertvoller.
Ja.
Für dich ist das Kraut wertvoller.
Ja,
so, jeder hat so seine...
Scheiß mal auf den Ring.
Du rockst bestimmt auch da mit dem Kraut. Mein Schatz.
Genau so.
Mein Eigen.
1:1 wie Gollum.
So.
Ja. Nur mit Pipe.
Neo 2.0 Ja, Boote fahren, zack.
Genau.
Wald, Boromir will Ring.
Ja.
Wir sind im Wald. Das ist halt, Boromir will schon immer, begehrt den Ring.
Ja,
er will ihn für die Macht Gondors, natürlich auch.
Nicht Gute.
Ja, fürs Gute.
Ja.
Aber wir wissen alle, wie das endet.
Genau.
Und das ist dann der Punkt, wo er ihm den Ring abnehmen will. Und er ist so ein bisschen, wenn man die Jünger Jesu, er ist so die Judas-Figur ein bisschen.
Ja, so der halt...
Der gefallene Jünger.
Genau.
Nur der Unterschied ist, also Judas verrät ja Jesus und er hängt sich dann selbst.
Ja.
Bei Boromir ist es dann, er wird trotzdem in dem Sinne erlöst, weil er kämpft ja dann nochmal für das Gute.
Genau.
Und er löst sich sozusagen.
Fällt im Kampf, ja.
Genau.
Aber ist es nicht auch schon wieder so, also so ein kleiner Front an die Menschlichkeit, so dass halt Menschen der Versuchung nicht standhalten können? Die Herrin hat's geschafft. Okay, Frodo, naja, ist ja auch ein Hobbit.
Mhm.
Ich meine, natürlich, wir haben Aragorn noch, aber so in der Szene...
Ist auch ein Mensch.
Ich meine, dass der Film damit ein bisschen spielt, so dass Menschen halt mit Macht nicht umgehen können.
Niemand.
Beziehungsweise
Niemand.
Der Macht verfallen.
Niemand.
Woraufhin, man hat ja als... man hat ja Aragorn, der ist ja auch ein Mensch, so als Gegenbeispiel da noch. Damit wird schon gespielt, ne?
Damit wird schon gespielt. Aber jetzt, es sind nicht nur die Menschen. Es ist ja auch ein Gandalf will den Ring nicht, weil er Angst hat. Auch ein Elrond würde den Ring nicht nehmen, weil er Angst hat. Weil er genau weiß, dass auch er dieser Macht verfallen würde, wenn er den Ring nimmt. Aber er ist weise genug, er lebt ja auch schon seit Tausenden von Jahren, um zu wissen, ich fasse das Ding gar nicht erst an.
Ja, aber das ist ja der Unterschied. Aragorn will ja den Ring. Die anderen wollen ja aus
welchen Gründen
auch. Der will ja den Ring.
Ja.
So, die anderen, die wollen vielleicht den Ring, aber sie wissen, dass es nicht gut ausgeht und deswegen wollen sie ihn nicht.
Genau, weil sie halt schon auch länger auf der Welt sind und weiser sind. Und, und Boromir ist halt ein Mensch, der hat nicht so eine krasse Lebensspanne. Ja. Der ist nicht so weise halt.
Ja, okay.
Aber ja, natürlich, er ist dieser schwache Mensch, aber auch menschlich halt.
Genau,
ist,
menschlich.
Ist menschlich.
Ja, genau.
Und Aragorn ist halt auch die andere Möglichkeit.
Ja, der Übermensch halt. Der Rechte.
Ja, aber tatsächlich, er ist ja der König eigentlich. Und das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch sehr archetypenlastig, Herr der Ringe und so.
Ja, ja.
Und Aragorn ist natürlich, der König ist ja der Inbegriff des männlichen Archetypen.
Ja.
Also es gibt ja verschiedene Magier, Liebhaber, Krieger, das sind so, gibt noch mehr, aber das sind so die vier Standard, die wichtigsten. Und der König ist ja der wichtigste, weil der alles integriert. Und König ist ja, für den Mann ist ja eigentlich, jetzt wird's wieder sehr böse und rechts, in seine patriarchale Kraft zu kommen. Das ist ja der Königsarchetyp eigentlich. Yeah. Das, was halt Männer heute nicht mehr können. Und dafür steht Aragorn. Und deswegen, er ist die, was der Mensch, der Mann sein kann, der Held.
Ja.
Und Boromir ist halt dieser Gefallene, diese beiden Richtungen, die es gibt. Und jeder kann sich halt seinen Weg, jeder ist halt verantwortlich dafür, welchen Weg er geht.
Ja.
Das ist halt so, in Herrn der Ringe, da steckt halt alles drin.
Ja,
das ist so ein Weltmythos einfach so. Da steckt alles drin.
Ja.
Ja, er will den Ring. Auf jeden Fall, dann kommen die Uruk-hai, die kämpfen, aber er rettet dann, Frodo haut ab, er rettet dann sozusagen Merry und Pippin, er kämpft dann mit den Uruk-hai und Boromir opfert sich, er bekommt Pfeile in den Rücken geschossen.
Von diesem gemachten Ork.
Von diesem gemachten Ork, richtiger gemachter Mann, Ork, gemacht so Ork-mäßig.
Aber die schauen krass aus, die Orks.
Thai Ork.
Die schauen wirklich krass aus.
Ja, ja, mit dieser weißen Hand noch in der Fresse. Ja. Isengard, richtig geiler Brand, aber so, ne? Ja, dann kommt Aragorn, tötet den Oberork, hackt ihm den Kopf ab.
Zurecht.
Zurecht und gibt ihm dann noch sozusagen Boromir den Segen mäßig, du bist ehrenvoll gestorben, dass er nicht mit diesem Gram stirbt, so ich bin ein Verräter. Die beiden Hobbits, Merry und Pippin, werden entführt, weil das war ja der Auftrag, die Halblinge mitnehmen. Frodo und Sam hat er aber nicht bekommen.
Genau.
So.
Frodo stiehlt sich heimlich davon.
Heimlich davon. Aufs Boot. Sam kommt dann noch. Er trinkt fast, weil er nicht trinken kann, aber er bleibt hartnäckig.
Weil er nicht schwimmen kann.
Was habe ich gesagt?
Weil er nicht trinken kann.
Geil. Trinken kann er.
Ja, trinken kann er.
Wie ein Mann. Aber schwimmen kann er nicht.
Ja.
Frodo zieht ihn dann halt raus und die beiden sind dann unterwegs.
Die zwei Gefährten.
Sam ist, wenn wir wieder zu Jesus zurückkommen, er ist Petrus.
Hm.
Er ist diese Petrus-Figur.
Der Homie quasi.
Petrus ist ja eigentlich, also er heißt eigentlich Simon und Petrus ist ja eigentlich eher so, Petrus heißt der Fels. Petrus ist ein Ehrentitel, den Simon von Jesus bekommen hat. Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will.
Ah, krass.
Ne, also Petrus war jemand, der auch jemand, der schwach war, der auch nicht perfekt war, der auch Jesus dreimal verleugnet hat.
Mhm.
Aber anders als Judas sich nicht erhängt hat, sondern aus freien Stücken sich wieder dem Licht zugewandt hat. Und er sagt, du bist Mensch. Du machst Fehler, so sind Menschen. Aber du hast dich trotzdem freiwillig wieder dem, du bist der Fels. Das ist meine Kirche.
Ja.
So, da sollte sich die Kirche nochmal ganz genau überlegen heutzutage, ob sie mit Jesus noch was am Hut haben.
Aha.
Aber das ist ein anderes Thema. Der Herr der Ringe hat mit Jesus mehr am Hut als die heutige Kirche. Das kann ich dir aber sowas von schwarz auf weiß geben, Alter. Ja, und Sam, dieser Treue, der immer da ist und so, der ist diese Petrus-Figur.
Ja.
Ja, der Film endet und die drei Homies, Aragorn, Gimli und Legolas, haben ja jetzt keinen Auftrag mehr sozusagen, weil Frodo ja allein sein Ding macht, nach Mordor geht, aber sie sagen, okay, dann retten wir Merry und Pippin aus den Händen der Orks.
Genau.
Das ist jetzt ihre Aufgabe und so trennen sich die Wege und so endet der erste Film.
Ja, nach 3 Stunden 45 Minuten.
Ungefähr.
Ja.
Ja, wie würdest du dieses epische Mammutwerk von einem Film bewerten? Da bin ich jetzt, muss ich aber sagen, wirklich gespannt, weil du sehr widersprüchliche Signale von dir gegeben hast bezüglich dieses Films.
Ja, ich bin auch, ich glaube, ich bin heute ein einzig lebender Widerspruch.
Nur heute?
Ja, nur heute.
Okay.
Boah, ja, ich gebe dem Film 4 Gramm von 5 Halblingskraut.
Mhm. Okay, ja.
Ist dir
schwer gefallen, 4 zu geben?
Nee, gar nicht. Ich hätte ihn eigentlich sogar 5 gegeben. Ich gebe ihm keine 5, weil mich einfach
die epische Länge langweilt und die Hobbits so schwul sind.
Genau. Das sind genau die zwei.
Okay. Ich habe gedacht, dass du zwischen 3 und 4 schwankst.
Ja, nee, also ich hätte ihn gerne auf 5 gegeben. Wirklich, also mich langweilt einfach die Rolle von Frodo. Obwohl ich kann das objektiv sehen, das ist eine überragende Rolle. Auch die Figur, ich weiß, warum die eingesetzt ist und wofür die steht und so, alles cool und passt auch zum Film.
Ja.
Es ist eine persönliche Meinung, mich langweilt dieser Frodo und die Hobbits.
Ja.
Aber an sich, also großartig, ein unfassbar geiler Film, muss man schon sagen.
Ja. Ja, ich gebe 5.
Ja.
5.
Ich freue mich auch auf die nächsten Teile.
Herr der Ringe, ist das so?
Ja.
Da hast du vorhin noch was anderes gedacht?
Nee, weil ich auch weiß aus der Erinnerung, da geht es ein bisschen mehr zur Sache und so und dann wird es dann auch actionlastiger und
verstehe,
so weiter.
Verstehe.
Ich meine, es ist ja auch viel Story, was da reingepackt wird.
Viel Input.
Man muss viel verarbeiten
ja,
und
ja,
so.
Ja, es ist viel Input. Auf jeden Fall. Ja, ich gebe 5 halt, wie gesagt. Was soll ich jetzt so tun? Also ich denke, das wird eh jedem klar gewesen sein. Ich bin absoluter Herr der Ringe-Fan. Ich liebe das. Ich kann nur 5 geben. Es ist für mich einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Ich finde, Die Gefährten ist ein perfekter Auftakt für diese Trilogie. Es ist, ich mag das Buch noch lieber als den Film.
Das glaube ich sogar.
Ich finde das Buch noch mal deutlich besser.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass man in dieser Welt, also gerade im Buch, sich noch viel mehr Input rauszieht und viel mehr.
Ja, also vieles von diesen
Eindrücke,
von diesen mythischen Sachen, die ich jetzt auch erklärt habe, das ist auch viel mit Hintergrundwissen von dem Buch, weil der Film vieles halt dann doch verkürzt darstellt. Und das ist halt das, was ich meine, das ist schon eine sehr starke Umsetzung.
Ja.
Peter Jackson, ich mag auch übrigens Peter Jackson, feier den hart, den Typen, großartiger Regisseur, allein wegen Herr der Ringe, aber ich fand den schon vorher cool.
Ja.
Er hat das hervorragend umgesetzt. Aber Der Herr der Ringe ist so ein Buch, das kannst du nicht 100% umsetzen, ohne dass irgendwas verloren geht.
Das,
ist nicht möglich.
Es ist so ein unfassbar großes Universum auch, also so diese Welt an sich.
Ja.
Und deswegen sage ich auch, man kann meinetwegen einen Spider-Man-Verfilm aus dem Roman, irgendeinen Action-Movie, so ist
Comic.
Okay, Comic, genau, so, das hat halt nicht diese Welt, Alter. Es macht nicht diese Welt auf wie Herr der Ringe. So, und deswegen glaube ich auch, dass das Buch auch sinnvoller ist, wenn man so auf diesen Scheiß steht.
Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist der Grimmcast. Bleibt dran.
Ja.
Zieht euch die weiteren Folgen rein. Es bleibt spannend.
So sieht's doch aus.
In dem Sinne.
Habe die Ehre.
Peace.